Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin auf superlevel.de und heute Morgen habe ich den Daniel zu Gast. Ach, Entschuldigung.
Ich muss aber anfangen zu Gast.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin auf superlevel.de und heute Morgen habe ich den Daniel am Start. Moinsen.
Guten Morgen.
Und den Gregor von Game One. Grüß dich.
Schönen guten Tag.
Und
wie es geht. Zu gehen, aber weiter ging nicht.
Es ist kein Zufall, dass wir uns hier treffen. Vor allen Dingen, dass Gregor zu Gast ist, auch kein Zufall, denn wo du bist, kann ein japanisches Spiel nicht weit sein.
Nein. Wo ich bin, kann ein gutes Spiel nicht weit sein. Das muss man differenzieren, eigentlich.
Ja, haben wir dich je eingeladen zu einem nicht-japanischen Spiel? Ich kann mich gerade nicht erinnern.
Ich weiß es nicht. Also es ist ja nicht so, dass ich nicht auch andere Sachen außer japanischen Sachen spiele, aber natürlich, wenn ich mich mal länger mit einem auseinandergesetzt habe, dann ist es noch relativ frisch im Kopf. Man hat so ganz grob die ganz komischen japanischen Namen irgendwo noch rumschwirren und da hilft es, da kann ich mit meiner Expertise hoffentlich ein bisschen weiterhelfen und mitlabern. Da ist es also durchaus sinnvoll, mich zu solchen Themen hier einzuladen. Ihr habt ja eh ein weites Feld an Leuten, die ihr, auf die ihr auch zugreifen könnt.
Ja, das stimmt. Aber es gibt schon Experten und heute habe ich einen
Spezialexperten.
Spezialexperten.
Weiß nicht, ob das Lob oder kein Lob ist.
Doch, das ist ein Riesenlob. Vor allen Dingen, weil heute geht es um ein Spiel, was die meisten Leute sogar gar nicht mal aussprechen können. Das heißt, ich hoffe, ich sage es richtig, Danganronpa.
Danganronpa heißt es.
Genau.
Ganz genau.
Trigger Happy Havoc. Und
das kann man vergessen. Trigger, das ist einfach, was die Amis noch davor geklatscht haben, weil keiner eine Ahnung hat, was Danganronpa bedeutet.
Und das macht die Packung auch irgendwie, also es klatscht das nur mit Typo irgendwie zu. Und das ist insofern brisant, weil Daniel eigentlich überhaupt gar keine japanischen Spiele spielt. Und ich hab ihm den Review-Code mal so aufgezwängt. So, hier Daniel, nimm den doch mal, spiel das, wird dir bestimmt gefallen.
Du bist der Ultimate Troll, quasi, wenn wir doch mal in der Spiellogik bleiben würden. Weil du hast einfach gesagt, hier ist so ein Key für ein Vita-Spiel, irgendwie habe ich bekommen, guck's dir mal an. So, und dann habe ich mir gedacht, naja, okay, mal schauen, lade ich es mir halt runter. Und es ist halt wirklich... Also, du hast schon richtig gesagt, ich habe nicht so die große Affinität zu japanischen Spielen und das ist halt wirklich japanisch as fuck, wenn ich das mal so sagen darf. aus mehreren Gründen. Also es ist, bitte korrigiert mich, wenn ich da jetzt irgendwie falsch liege, aber es ist schon eine klassische Visual Novel, ne? Also
ja, kann man schon sagen. Man kann Visual Novel nicht so ganz super fest definieren. Es ist ein bisschen so, wie wenn du das Grafik-Adventure-Genre irgendwie auf eine ganz bestimmte Form festlegen willst, ne, von wegen, da kannst du Verben klicken oder da kannst du Rätsel lösen und so weiter. Und hier ist es eben eine Visual Novel, die gemischt ist mit, aus verschiedenen Elementen von einfach viel Dialog, aber auch ein bisschen Herumdenken und diese Gerichtsfälle aus Phoenix Wright sind auch mit dabei.
Genau, daran hat es mich nämlich auch erinnert. Und also ich bin jetzt mit Visual Novels nicht völlig fremd gegangen, so ungefähr. Also ich habe diese DS-Teile, wie hießen die, Hotel Dusk und Room 101 oder so hieß das, glaube ich, ne?
Ja, Hotel Dusk und das andere war, nicht Hotel, wie hieß denn das nochmal? Ich guck mal kurz ins Regal. Last Window hieß es.
Last Window, genau, ja. Und die sind ja von der Art und Weise so ähnlich. Also das heißt, man muss eigentlich spielerisch relativ wenig machen, sondern man klickt sich einfach immer nur durch, klickt Dialog weiter und ab und zu läuft man eben ein bisschen rum, kann dann selber so ein bisschen entscheiden, mit wem man als nächstes spricht oder wie die Handlung vielleicht ein bisschen weitergeht. Aber das ist eher so ein bisschen so ein Vortäuschen und ein Vorgaukeln von Handlungsfreiheit. Und bei Danganronpa ging es mir irgendwie auch ähnlich, dass ich da, man hat dann, bevor wir jetzt gleich dann zu der Handlung kommen, irgendwie eine Schule und in der kann man irgendwie rumlaufen, aber eigentlich geht die Handlung dann doch immer nur dort weiter, wo das Spiel auch irgendwie will, dass es weitergeht. Also mir ist nicht aufgefallen, dass sich irgendwelche zusätzlichen Nebenstränge eröffnet hätten dadurch.
Entschuldige, Visual Novels können natürlich manchmal dann so, wenn das Sinn der Sache ist, dann Abzweigungen haben und dass die in viele verschiedene Richtungen gehen, können da als Beispiel mal sowas wie Virtuous Last Reward genannt. Im Grunde muss man die aber fast eher wie vertonte Bücher dann sehen und alles, was so an Entscheidungsfreiheit in Anführungsstrichen und Gameplay und sowas drin, es ist eigentlich dazu da, um eine Geschichte auf eine etwas andere Art zu vermitteln und das ist hier insbesondere der Fall.
Bevor wir jetzt in die Handlung und so einsteigen und ins Spiel, wollen wir vielleicht noch kurz verorten für die Hörer, was für eine Serie das reingehört und so weiter. Ich glaube, Danganronpa, davon gibt es eigentlich zwei Teile, von denen es aber nur einer bisher in Westen geschafft hat, ne? Ist das richtig?
Ja. Danganronpa kam ursprünglich raus vor knapp zweieinhalb Jährchen für die PSP, damals nur in Japan und ist dort ein relativ großer Erfolg gewesen, dass es dann einen Teil 2 nach sich gezogen hat und eine Anime-Serie dazu, die, glaube ich, die meisten dann eher kennen, weil die es dann längst seit einiger Zeit dann mit Fernübersetzung dann im Internet gegeben hat. Davon wurde dann ein Remake gemacht von den beiden PSP-Teilen für die Vita, von denen jetzt wir den ersten Teil hier gesehen haben und der zweite müsste im Herbst dann aufschlagen, auch ebenfalls dann normal in der Vita-Version. Also cool. Zwei PSP-Originale wurden remaked in eine Collection mit Teil 1 und 2 und die kriegen wir jetzt separat hier alle paar Monate aufgedröselt.
Das ist, wenn man mal einfach nach Danganronpa auch bei Google sucht, dann sieht man auch, das hat schon eine große Fangemeinde. Ja. Also es gibt auch zahlreiche Cosplays zum Beispiel oder wirklich viele, viele Fanarts.
Da würde ich auch sagen, wenn man irgendwie Interesse daran hat, die Geschichte dazu erleben, dann sollte man das googeln einfach lassen, weil es ist schon, glaube ich, eine sehr hohe Möglichkeit, da über Spoiler dann irgendwie zu stoßen. Und das kann, es ist schon sehr schade, wenn man sich dann die coolsten und interessantesten Überraschungen davor wegnehmen lässt, weil man nicht achtsam genug mit dem Internet umgegangen ist.
Genau. Und sämtliche Spoiler-Warnungen dann ignoriert. Also
selbst nicht, da reicht eine Google-Bildersuche und schon bist du irgendwie, oh, okay, shit.
Ja, gut, das stimmt. Ist mir auch tatsächlich passiert. Also ich habe einen Artikel geschrieben und dann habe Bilder zusammengesucht und da war dann auch direkt ein Bild dabei, was dann schon fortgeschritten war. Also deswegen kann ich diese Warnung auch nur unterstreichen. Also wenn man da völlig, so eine Visual Novel, und da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen zur Geschichte direkt, lebt ja auch voll und ganz von der Geschichte. Und wenn dich das Ding so in der ersten halben Stunde nicht packt, in irgendeiner Form, sei es, weil die Charaktere dich nicht ansprechen oder weil der Hook vielleicht einfach nicht funktioniert, dann ist ja im Prinzip das ganze Spiel relativ nutzlos für dich. Und bei Danganronpa, also mir, so ging es mir persönlich, hat mich eigentlich relativ schnell gepackt, obwohl dieses Spiel nur so mit Stereotypen um sich schmeißt.
Das kann ich absolut nachvollziehen. Also ich denke, viele Visual Novels beziehen sich ein bisschen auf so Stereotype einfach, damit unter den vielen Charakteren, die vorkommen, dass die einen gewissen Wiedererkennungswert haben. Ne? Mhm. Weil ansonsten hättest du recht gleichförmige Figuren, das sollen ja alle Schüler darstellen in dem Spiel dort, ne? Und jeder bekommt dann eben eine bisschen over-the-top klischeehafte Fähigkeit dran oder Aussehen und so weiter und die werden dadurch ein bisschen erinnerungswürdiger. Wenn ich mir vorstellen würde, wenn ich nur nach den Namen gehen müsste als Nicht-Japaner, ne? Und die alle ein bisschen ähnlich aussehen und alle Schuluniformen haben, dann würde ich nicht wissen, wo vorne und hinten ist. Also ist das bewusst einmal dem Zurechtkommen geschuldet. Und ich finde auch, klar, mit Klischees kann man dann auf welcher Seite auch immer dort stehen, aber die werden ja karikiert hier auf die eine oder andere Art und jetzt nicht dazu benutzt, um sich um irgendeine Gruppe sozusagen lustig zu machen, sondern eher mit dem Image ein wenig Spaß zu haben.
Daniel, kriegst du die Geschichte so am Anfang noch so zusammen?
Ja, und ich muss auch tatsächlich das bestätigen, was Gregor sagt. Mir hat diese Klischeehaftigkeit der Figuren tatsächlich auch dabei geholfen, die halt auseinanderhalten zu können. Weil du hast halt irgendwie die sexy Sportkanone, den super Baseballplayer, den Comicbuch-Nerd und die sind natürlich alle in ihrer Art und Weise und auch die Gesten sind so total übertrieben und die overacten quasi, wenn man das als Acting bezeichnen kann. Sie haben natürlich dieses, was immer so typisch Visual Novel ist, die haben so 4-5 Gesten und die werden halt einfach immer nacheinander dann abgespult. Also so diese Gesten, die immer nur so in so 2-3 Bildern nacheinander erzählt werden.
Bitte, ja. Nee, ich wollte nur kurz reinschmeißen. Es bleibt dir eben im Gedächtnis, wenn du solche Figuren hast, die zwar auf eine gewisse Art agieren, jeder hat seine kleinen Eigenheiten. Nehmen wir als Beispiel so jemanden wie Sakura dort, die durchgemuskelte Schülerin oder so darstellt. Die wirklich, ich glaube, wer den Charakter dann ein oder zweimal erlebt hat, der wird ihn nicht so schnell vergessen. Und das ist es eben, was ein bisschen ausmacht.
Ja, und jetzt aber, um dir eine Frage nochmal zu beantworten, Micha, zur Handlung. Also es ist ganz runtergebrochen ein Battle Royale bzw. Hunger Games in der Highschool, weil es sind 15 Schüler und die werden in eine Elite-Schule, also die ist wirklich als so, ja, das sind die Besten der Besten des Landes, die Kaderschmiede für die zukünftigen Führungspersönlichkeiten. da werden die quasi aufgenommen und treffen sich dann alle da und dann stellt sich aber raus, dass das quasi so eine Art Battle Royale ist. Die sollen, um da rauszukommen aus dieser Schule, also die werden da eingesperrt und um da rauszukommen, müssen sie einen Mord begehen. Und dann werden sie entlassen, also das heißt quasi, oder in dem Spiel heißt das dann immer, das ist die Graduation, also der Abschluss der Schule quasi ist, wenn du den Mord begangen hast.
Ja, das Twist, Wichtige ist aber natürlich, achso, nee, das wolltest du wahrscheinlich ausführen. Dann bitte.
Der Twist ist aber, den Mord, der darf nicht herausgefunden werden, dass sie den Mord begangen haben. Und deswegen gibt es immer, wenn eine Leiche gefunden wird, gibt es eine kurze Ermittlungsphase, wo du dann auch als Spieler rumläufst und, weil, also du spielst einen dieser 15 Schüler. Und du musst dann eben einen Tatort begutachten, die Leiche begutachten, nach Hinweisen suchen und Verknüpfungen herstellen zwischen einzelnen Sachen, die du gefunden hast. Und dann gibt's einen Trial. Und in diesem Trial versuchen dann eben alle rauszufinden, wer der Mörder ist. Und wenn sie das schaffen, wird nur der bestraft. Und wenn sie es nicht schaffen, dann werden alle anderen bestraft. Also das heißt, es gibt, um die Anreize zu setzen, dass die sich auch wirklich Mühe geben müssen, um den zu finden. Weil sonst könnten die einfach sagen, ja, ist uns doch egal. Dann wird halt der Mörder ist, einfach entlassen und schafft es dann raus aus der Schule.
Das ist so eine Situation, die erinnert auch schon so ein bisschen an Virtuous Last Reward oder Nein. Also auch, wo Leute in so eine künstliche Extremsituation gesteckt werden. Also im Prinzip ist es ja ein Spiel in einem geschlossenen Raum. Im Westen ist jetzt sowas wie Saw zum Beispiel auch sehr populär, wo sehr ähnliche Prinzipien funktionieren. Aber die Idee ist, dass da so ganz extreme Persönlichkeiten aufeinandertreffen und dann im Prinzip ausprobiert wird, wie die aufeinander reagieren. Genau. Und das wirklich perfide daran ist ja, und das ist auch wieder, das ist so wahnsinnig und witzig zugleich, dass das ganze Spiel augenscheinlich erstmal initiiert wird von einem Teddybär, der ein gespaltenes Gesicht hat.
Muss ich sagen, einer meiner Favoritencharaktere, die ich in den letzten Jahren neu hinzugekommen sind, sozusagen.
Monokuma,
also,
heißt er übrigens.
Monokuma heißt er, genau, und hat eben so diesen zweigeteilten Körper, so in Schwarz und Weiß, was auch wohl irgendwie auf Schizophrenie oder sowas hindeuten soll. Ist sehr schnell mal auf 180, aber dann wieder ganz lieb zwischendurch drin und ist einfach so. Ich habe, als ich den TV-Beitrag für Game One da gemacht habe, nach Adjektiven gesucht und ich habe ihn, glaube ich, einen zauberhaft derangierten Bastard genannt.
Das passt. Das passt sehr gut. Und ich finde, das macht den Reiz auch irgendwie aus, weil der springt wirklich im Sekundentakt zwischen extrem niedlich und verharmlosen zu furchtbar aggressiven bedrohlich hin und her. Und es wird sogar sehr gut im Spiel beschrieben. Also die Figur, die du spielst, das ist, ich glaube, der heißt Makoto, ne?
Wenn
ich
mich erinnere. Genau, Makoto, ein ziemlicher Allerweltsname, kann im Japanischen männlich oder weiblich sein. Mhm. Und du sollst ja eh der Durchschnittstyp unter den Durchschnittstypen sein dort.
Genau, also er ist der Ultimate, also alles sind, hast du ja gerade schon gesagt, Daniel, das sind so alles irgendwie ultimative Experten ihres Fasses und er ist der ultimative Glückspilz, weil er einfach durch ein Los gewonnen hat und sonst keine besonderen Eigenschaften hat. Und da macht sich zum Beispiel der Bär auch laufend über den lustig. Und er hat ihn ganz gut beschrieben, er sagt,
Entschuldige, ich konnte euch gerade nicht hören, aber jetzt seid ihr wieder da.
Das ist live. Hallo? Hört
ihr mich? Alles klar. So besser, sehr gut.
Der Bär, der hat irgendwie so eine Sorglosigkeit in der Stimme. Also dem ist das alles, für ihn ist das alles wirklich wie ein Spiel. Der hat da kein Gewicht drin und der deutet auch nichts an, sondern der ist halt wirklich auf so, das ist irgendwie was ganz Kindliches, was der irgendwie hat. Und es gibt wirklich diese Szene am Anfang, wo alle Schüler sich in einer Aula versammeln und plötzlich taucht dieser Bär auf und wie er ihnen die Spielregeln zum Beispiel beibringt. Das hat nichts Bedrohliches, das hat nichts von Jigsaw aus Saw oder so, sondern er sagt das so, wir sind jetzt hier und ihr seid jetzt alle eingesperrt und müsst euch umbringen. Ist das nicht schön? und das macht die Situation dann auch wieder sehr interessant. Also, obwohl die Thematik sehr, sehr düster ist, lenkt dieses bizarre, oft auch sehr humorvolle, sehr davon irgendwie ab. Und das habe ich irgendwie auch sehr, so ähnlich wie die Stereotypen, sehr als Tarnung empfunden, weil es wird mitunter wirklich extrem düster später. Und ich habe fast das Gefühl, dass man das nur ertragen kann, weil es so verdreht und so irre dargestellt ist.
Also mich hat der Look tatsächlich am Anfang ein wenig in die Irre geführt, weil ich habe ein bisschen was Leichtfüßigeres erwartet von dem aus. Also so über Virtual Slice the World, das haben wir ja schon erwähnt, dass es ein ähnliches Konzept hat. Das verzichtet aber zu großen Teilen auf diese Leichtfüßigkeit, wie dieses Schulsetting und sprechende Bären und Baseballkeulen und was auch immer dort alles auftritt und Schwimmteams dann suggeriert. Und ich dachte eher, dass das ein wenig so in die absurde Ecke geht, dass es mehr so auf Gags basiert oder irgendwie so die Richtung hin. Aber dann war ich erstaunt darüber, wie doch dann die Geschichte das Mysterium einen reinziehen kann und wie ernsthaft und düster es dann nach später hinaus wird. Also es ist ein schöner Mix. Ich könnte zwar die Geschichte wahrscheinlich auch ohne diesen Lack da oben drüber vertragen, aber dadurch entsteht was recht Einzigartiges.
Wie ging es dir da, Daniel?
Ja, und es ist wirklich, die Handlung treibt dich halt dran, weil es ist natürlich sehr clever gemacht, weil du hast einerseits diese Meta-Handlung, also du möchtest wissen, warum sind die da eingesperrt, was ist das für ein absurdes Spiel, dass die sich umbringen müssen, was ist mit der Welt außen, also weil du findest auch relativ schnell raus, dass du keinerlei Möglichkeit hast, Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen, also die Fenster sind vernagelt, alle, weiß ich nicht, Kommunikationsmittel funktionieren nicht und die komplette Schule wird videoüberwacht, also du findest überall Kameras und Monitore und Bildschirme und so. Und dann willst du einfach wissen, okay, was ist denn das für ein absurdes Spiel? Und dann kommt natürlich bei jedem Mord hinzu, dass das dann wieder so ein klassisches, am Ende war es der Gärtner so ungefähr. Also du willst halt dann in dieser Mordgeschichte auch wissen, wer war jetzt der Mörder, wie wird er überführt, wie passen die Einzelnen, weil es gibt dann halt ganz oft auch irgendwie sich widersprechende Zeugenaussagen oder wie sich widersprechende Sachen, dass du irgendwie Fußabdrücke oder sowas findest und die nicht zusammenpassen und dann hast du halt immer Lust, freust dich eigentlich schon oder ich zumindest habe mich immer sehr auf den nächsten Trial gefreut, weil ich halt immer wissen wollte, okay, wie ist denn dieser Mord jetzt irgendwie da passiert und wie passen die Puzzlestücke, die ich vorher in der Ermittlungsphase gefunden habe, am Ende dann, wie setzen die sich zusammen oder wie löst sich das alles auf und das heißt, man ist eigentlich zu keiner Sekunde irgendwie gelangweilt von der Handlung, weil man eben immer wissen will, wie es weitergeht.
Das ging mir genauso. Also ich fand es auch super spannend. Obwohl, vor allen Dingen ist es interessant zu beobachten, wie diese Grüppchenbildung sich so, wie die stattfindet. Weil dadurch, dass die Leute alle so starke Stereotypen sind und so, ist es dann auch so, dass sich dann irgendwie relativ schnell Parteien bilden. Und dann gibt es dann auch mal Einzelgänger, die spalten sich dann irgendwie ab und so weiter. Und das Spiel, ohne da irgendwie was zu verraten, führt dich auch ständig an der Nase herum. Weil das ist halt wirklich, die ganze Zeit ist wirklich ein Trick. Also du denkst dann immer, du siehst diese Figuren und denkst, ich weiß, wie der Hase läuft. Ich weiß ganz genau, wie der in Zukunft reagieren wird oder was mit der und der passieren wird. Aber es kommt dann doch irgendwie anders. Und irgendwie schaffen sie es halt, dich, es ist wie so ein Maskenball, hatte ich den Eindruck. Ne? Die Leute lassen manchmal halt auch noch einfach ihre Persönlichkeit fallen, ihre Maske fallen. Und plötzlich lernst du da ganz andere Persönlichkeiten hinter diesen eigentlich Stereotypen Anime-Gesichtern kennen. Vor allen Dingen, manchmal driften die Figuren auch so ab. Also es kann dann auch mal passieren, dass extrem fröhliche Figuren dann durch einen Nebensatz vielleicht irgendwie, irgendwas erinnert sie daran, weshalb sie tatsächlich auf diese Schule ursprünglich gehen wollten. Und dann lernst du dann ihre wahre Motivation kennen und du merkst halt irgendwie wirklich, dass die Leute teilweise auch nur schauspielen. Und das macht's wirklich spannend.
Ja, es ist einfach, wie konsequent das einfach verpackt wurde dort. Also ich hatte auch bei diversen Fällen so ein bisschen ich glaube, ich weiß, wo es hingeht. Mhm. Aber wie das Spiel das dann aufgelöst hat, um einen zu zeigen, nee, wir haben die Hinweise so gestreut, damit du das denkst. Aber dann haben wir die Hinweise gestreut, damit du denkst, dass du das denkst. Ja? Und dann irgendwie so, also das Spiel hat mich immer noch überraschen können, selbst für jemanden, der schon viele Visual Novels speziell aus dem hier Suspense und Horror-Genre gespielt hat. Mhm. Und dadurch, dass es das Mysterium auch immer so Schritt für Schritt dann nach und nach dann erledigt wird, auch diese Mordgeschichten, die führen ja dann nicht nur dazu, dass dann die Gruppe kleiner wird und man sich umso mehr mit den übrigen Leuten dann auseinandersetzen kann, sondern auch, dass gewisse Bereiche der Schule dann nochmal neu freigeschaltet werden. Auf einmal sind dann neue Locations da, die wieder neue Interaktionsmöglichkeiten, die wieder neue Storypunkte vermitteln. Also man kriegt immer was Neues quasi vor die Nase geschoben, wo man reinbeißen kann.
Ich glaube, über eine Sache müssen wir nochmal im Speziellen reden, und zwar diese Trials. Ich fand, was dem Wickern sehr gut gelungen ist, ist diese obligatorische Statik, die so Visual Novels oft haben. Das haben sie wirklich gut aufgelöst und mit ihren mit recht einfachen Bildern halt wirklich auch so hingekriegt, dass es alles trotzdem sehr lebendig aussieht und so. Aber diese Trials sind abgefahren.
Es ist schon sehr strange empfand ich es. Also im Grunde sind die Trials, wir hatten es ja angesprochen, nicht viel mehr als die Gerichtsverhandlungen in den Ace Attorney in den Phoenix Wright Spielen. Und wenn du dir einfach die Situation mal dort anguckst, das ist ja eigentlich nichts anderes dort los, außer dass da bis zu 15 Leute im Kreis stehen und miteinander debattieren. Aber es ist dann so geschnitten, als ob du irgendeinen asiatischen Actionfilm hättest und treibende Techno-Musik und aus einem da kommt auch der Name des Spiels dann wieder zu tragen, wenn du dann aus einer Diskussion, wo du Argumente dir aussuchst und Beweismittel, die hergekommen sind, werden auf einmal dann virtuelle Kugeln, die du zielen musst, wie bei einem Lightgun-Shooter und auf andere Sachen raufballern musst oder irgendwelche Musik-Rhythmus-Spiele, dieses komische Techno-Game, wo du dann im Takt auf dem Bildschirm wippen musst und dann irgendwelche Falschaussagen wegballerst. Das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, hat aber eine gewisse Art von Dynamik reingebracht, die wahrscheinlich dem sonst gefehlt hätte.
Das ist wahrscheinlich der Moment gewesen, wo Daniel nach hinten gefallen ist.
Es geht. Also ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich fand die Prozesse irgendwie glaubwürdiger als jetzt bei Phoenix Wright oder so. Weil da habe ich mir halt gedacht, okay, da ist es halt ein offizieller Gerichtsprozess und da fand ich es dann oft immer so ein bisschen absurd, dass dann irgendwie während des Prozesses irgendwie viermal die Verdachtsperson gewechselt wird. Und dann am Ende...
Entschuldige, da würde ich aber auch sagen, Phoenix Wright ist relativ eindeutig eine Parodie einfach. Und wenn man dann irgendwann ein Spiel hat, wo ein, sagen wir mal, ein Papagei in den Zeugenstand gehoben wird, da glaube ich, sollte man sich nicht mehr so direkt an solchen dran stören.
Natürlich, klar, man ist das schon bewusst, dass das natürlich alles auch irgendwie absichtlich absurd und auf die Spitze getrieben ist und auch absichtlich so ist, damit diese Fälle auch irgendwie in sich spannend bleiben. Aber trotzdem fand ich das irgendwie bei Danganronpa schon, weil ich mir gedacht habe, okay, das sind halt alles nur Highschool-Kinder, also keine erfahrenen Rechtsanwälte, keine Richter oder sonst was. Und die sammeln halt unabhängig voneinander diese Hinweise und dann treffen sie sich zum Gerichtsprozess und dann wird halt einfach ausdiskutiert, wie der Mord zustande kam. Und das fand ich dann irgendwie, da fand ich es halt noch einen Tick glaubwürdiger, absichtlich jetzt in, ich mache jetzt virtuell, also denk an, wie sagt man da, Anführungszeichen, die ihr euch jetzt dazu denken müsst, hier hinter dem Mikro, einen Tick glaubwürdiger, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, das ist halt irgendwie nicht ein Gerichtsprozess, sondern die treffen sich halt nur, um diesen Mord zu diskutieren. Und dann präsentiert halt jeder seine Sachen, die er gefunden hat und dann deutet halt erstmal alles auf Charakter X und dann stellt sich aber raus, nee, der hat aber ein Alibi und Charakter Y hat die ganze Zeit immer nur versucht, den irgendwie zu als Mörder darzustellen und so.
Ich finde vor allem...
Entschuldigung, aber dafür denken die aber nicht unbedingt wie Highschool-Kids, sondern manche Schlussfolgerungen sind schon, da merkst du, dass da ein Autorenteam dahinter stand, weil da muss man erstmal nachdenken, um in diese Denke hinzukommen.
Aber ich finde, was ich cool an diesen Gerichtshandlungen finde, dass sie trotzdem halt immer noch diesen perfiden Ton immer noch beibehalten. Ne? Also bei Phoenix Wright ist das alles, da hast du irgendwie noch diesen Richter sitzen und der ist so eine juristische Instanz und der ist immer der Ruhepol im Saal. Sowas hast du halt bei Danganronpa überhaupt nicht. Das alles extrem hektisch, extrem wild. Und es kann auch sein, dass die Hinweise, die du gesammelt hast, völlig nutzlos sind, wenn du dich blöd anstellst in den Minispielen. Also es kann sein, dass du, es könnte auch völlig sein, es gibt immer das Gefühl, ich könnte Recht haben mit meinen Ermittlungen, ich könnte die Wahrheit kennen, aber die könnte mir nichts nützen, wenn ich in diesen Minispielen oder wenn ich bei dem Einsatz der korrekten Mittel, die mir zur Verfügung stehen, einfach Versage.
Auf welcher Schwierigkeit habt ihr denn gespielt? Man kann es ja einstellen, was so die Gerichtsverhandlungen angeht am Anfang.
Ich habe normal gespielt.
Ich hatte es auch dann auf normal gemacht, soweit ich gehört habe. Man sieht ja immer dieses Zeitlimit oben mitlaufen, wenn man die Fragen zur Auswahl bekommt. Es hängt auch davon ab, wie viele dieser Truth Bullets, dieser Wahrheitskugeln, dieser Snippets man dann reingeladen bekommt und dass man nicht nur die Auswahl zwischen dreien hat, sondern auf einmal zwischen sechs. Ja, und dann auch noch diese extra Bonus-Dinge dazu kommen, die ich ein bisschen doch zu konfus fand, dass man bestimmte Aussagen mit anderen erstmal grün einfärben muss, bevor man sie machen muss. Das ist ein bisschen doch sehr um die Ecke gedacht und da hätte ich zumindest im Nachhinein vielleicht auch gesagt, hey, da hätte ich auch lieber auf easy gespielt, weil es hat keinerlei Konsequenzen dafür, wie die Fälle ausgehen und es ist eigentlich mehr nur ein bisschen im Kreis drehen, um zu sehen, okay, was meint er jetzt damit genau? Die beiden Aussagen könnte man auf das münzen, was ich machen will. Da fand ich es bei Phoenix Wright ist auch gerne konfus bei vielen Sachen und ich finde Danganronpa erlaubt sich auch ab und zu mal ein bisschen wirr zu sein.
Aber ich fand es immer ganz okay. Also mit dem auf normal hatte ich mit dem Zeitlimit nie Probleme. Also weil du hast dann dieses, was du erzählt hast, mit diesen Truth Bullets, die man schießen muss. Das ist dann so ein Dialog, der, sag ich mal, der dauert, wenn du nichts machst und ihn einfach nur anhörst, dauert der eine Minute und du hast dann teilweise eine Viertelstunde Zeit. Also das heißt, du könntest diesen Dialog dann wirklich 15 Mal durchhören, bis du dann wirklich erst, bis die Zeit abgelaufen ist. Und ganz oft war es so, dass ich vielleicht ein, zwei Mal irgendwie daneben geschossen habe. Also ich habe dann irgendwie die falsche, weil ich dachte, okay, damit kann ich das jetzt kontern und habe das dann reingeschossen in quasi sein Wort. Und also das klingt jetzt total doof, aber man schießt das wirklich in das Wort rein und dann zerbricht das halt so und dann kommt dieses, also das klassische Objection wäre es halt bei Phoenix Wright. Also dieses, ich hake hier ein, an der Stelle hast du dich verraten oder an der Stelle hast du einen Widerspruch in deiner Argumentation und die zerlege ich dir jetzt, weil ich dir diese Kugel in dein Wort reinschieße. Und am Ende ist es dann so, wenn man es dann einmal durchgehört hat, kriegt man ja auch immer einen Tipp. Also da redet dann quasi der Makoto, führt dann so ein Selbstgespräch mit sich oder man kann seine Gedanken lesen oder sagt dann so, Moment, es kann doch gar nicht sein, dass die Leiche nass war oder irgendwie so. Das ist jetzt nur so ein Beispiel, weil der Sprinkler war doch auf 8.13 Uhr programmiert und wir haben die Leiche aber da irgendwie schon vorher gefunden und deswegen war der Sprinkler noch gar nicht an oder irgendwie sowas. Und dann weißt du, ah, okay, ich muss wohl offenbar wegen der Uhrzeit irgendwie schauen, wo es da einen Widerspruch gibt. Und mit diesen Hinweisen habe ich es dann eigentlich immer relativ schnell geschafft.
Ja, zumindest gibt es auch keinerlei so richtige Konsequenz. Selbst wenn man diese 5 Herzen, die man bei normal zumindest hat, dann aufgebraucht hat mit 5 Falschaussagen, dann kannst du fast exakt beim gleichen Punkt wieder einsteigen. Also nicht so wie bei Phoenix 2, dass du auf einmal 25 Minuten Gameplay potenziell verlierst, weil da der letzte Save schon ein bisschen her gewesen ist. Also da kann man eigentlich nach der ersten Panik und nach dem ersten, wie muss ich das alles machen, sind die eigentlich relativ vernünftig zu greifen, die Fälle, und dann geht es mehr, okay, verstehe ich, welche Aussage er haben will und welche nicht. Ach, ich mache einfach mal.
Eine Frage habe ich noch, also vielleicht kannst du die beantworten, Gregor, weil warum kommt nach den Trials immer to be continued? Also es wirkt dann immer so, wenn der Gerichtsfall quasi abgeschlossen ist, der Mörder überführt wurde, kommen noch so ein paar kurze Dialoge, wo sich die Charaktere unterhalten, wie es jetzt weitergeht, und dann kommt ein, ja, du hast jetzt Kapitel 8 geschafft oder Kapitel 3, to be continued. Und das, finde ich, wirkte immer wie so ein Episodenspiel. Und ich habe die Vermutung gehegt, es wäre im Japanischen quasi ursprünglich als Episodenspiel erschienen und jetzt hier halt nur so zusammengefasst. Oder ist das einfach nur...
Also meines Wissens nach ist es nicht als Episodenspiel erschienen, aber ich habe es dann eher so als Stilmittel gesehen. Wenn du an manche andere Sachen zurückdenkst, sowas wie das Alone in the Dark auf der PS3, das wurde ja auch quasi wie so eine TV-Serie präsentiert. Oder Alan Wake hatte ja auch stimmt. Dann jedes Kapitel hatte seinen Abspann. Wobei bei dem glaube ich auch durchaus, dass es mal als Episodengame dann gedacht war. Hier vielleicht, um den Charakter zu unterstützen, es gab ja auch die Comic-Serie, dann später die Anime-Serie dann dazu. Ich denke mal, das ist vielleicht da eine Referenz vielleicht daran geschuldet. Zumindest ist es in der Form nicht rausgekommen und ich hätte es jetzt auch nicht unbedingt vermisst, wenn es da nicht gewesen wäre, aber das Spiel ist absurd genug, dass ich es nicht hinterfragt habe.
Nee, ich dachte nur, es wäre vielleicht so ein Rudiment von irgendwie, dass das tatsächlich mal als Episodenspiel erschienen ist und dann halt einfach die westliche Version quasi alles in eine Disc gepackt wurde. Aber
es kann sein, dass es geplant war und dann haben sie es einfach drin gelassen, nachdem es ein normales Game werden sollte.
Und das haben ist wahrscheinlich gesagt, das erste. Stilmittel.
Komm, wir haben es vorher, mir ist fertig, ist egal.
Und die zweite Frage ist, was ich auch nicht genau verstanden habe, was bringt diese Interaktion mit den anderen Charakteren während der Freizeit? Also man hat immer zwischen den Fällen oder wenn gerade keine Leiche gefunden wurde oder so, hat man Freizeit und dann kann man sich auch frei in der Schule bewegen und dann trifft man die anderen Charaktere, kann kurz mit denen irgendwie reden, dann gibt es einen kurzen Dialog und dann kann man sich entscheiden dazu, ob man mit denen irgendwie Zeit verbringen möchte. Und wenn man das macht, dann kommt am Ende so, ja, you grew a little closer with Ino oder sowas. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was das für einen spielerischen Sinn ergibt.
Also es gibt einen direkten Nutzen innerhalb des Spieles. Natürlich der indirekte Nutzen ist, da nochmal ein bisschen Varianz mit reinzutun, dass man, da es so einen großen Teil an Charakteren dort gibt, man natürlich innerhalb der Story und der Fälle und was auch immer die Persönlichkeiten nicht zu 100% kennenlernen kann und dann sagen kann, hey, ich würde gerne ein bisschen was mehr über den erfahren und man erfährt dann ein paar Sätzchen aus dem Leben oder irgendwelche interessante Anekdoten. Wenn man des Öfteren mit einem Charakter dann sozusagen ausgegangen ist oder sich getroffen hat und ihm auch das oder ihr das richtige Geschenk dann gegeben hat, dann schalten sich Skills frei, mit die man in den Gerichtsverhandlungen benutzen kann. Ja, die kann man dann vorher einstellen im Skill-Menü und dann heißt es, oh, du hast dich mit China so gut verstanden, dieser Skill wurde freigeschaltet und ab sofort hast du 2 Minuten mehr für jede Frage zum Beantworten. Oder dir wird eine Truth Bullet, die umsonst ist, dann weggestrichen. Das ist so der direkte Nutzen. Der indirekte ist mehr dann aber eher das Kennenlernen und weiter Zeug machen. Ihr habt das durchgespielt? das Game. Es wird ja ein neuer Modus freigeschaltet am Ende, dieser komische School-Mode, glaube ich, heißt der. Ich habe da kurz reingeguckt. Der ist anscheinend losgelöst von der ganzen Story des Spieles, sondern beschäftigt sich irgendwie damit, wenn die Drohung des Todes gar nicht vorhanden wäre in dieser Situation und einfach alle 15 Kids dann gemeinsam dann leben und irgendwelche Monokuma-Attrappen bauen müssen aus irgendeinem Grund. Und quasi ist es dann fast schon so wie diese Kurzsequenzen, anstatt sich kurz zwischen den Fällen mal zu treffen, miteinander zu reden, bist du dort die ganze Zeit unterwegs mit den Charakteren und redest mit denen und wie so eine Art Dating-Sim extra sozusagen gedacht. Also ich denke mal einfach, um dort ein bisschen den einzelnen Fans, einzelner Charakteren, Mensch, ich würde gerne mehr über China wissen, deshalb gehe ich nur mit der aus. Und Mann, hier, wie heißt denn mal, Sakuya oder sowas, das Schulmädel da direkt am Anfang, die sollte ich ja nochmal auf jeden Fall ein bisschen näher kennenlernen und alles, dass man nach eigenem Gusto einfach das Ganze ein bisschen personalisiert.
Also ich fand es auch wichtig, dass das drin war. Also nicht nur, weil es den Spielfluss irgendwie aufbricht oder weil man dann ein bisschen mehr Abwechslung hat, sondern ich finde auch, was sie zumindest bei mir gut geschafft haben, ich konnte mich ganz gut mit dem Protagonisten identifizieren nach einer Zeit, weil man sich sehr gut in seine Gedankenwelt irgendwie reinfühlen kann. Und das Spiel habe ich dann auch insofern gerne mitgemacht, dass ich dann auch tatsächlich dann in Gespräche komme. Natürlich interessiert er sich dann für bestimmte Figuren am Anfang und man lernt die Leute kennen. Man kann sich ein bisschen besser reinversetzen, als wenn man nur von einem Extremfall zum nächsten geschleudert wird. Das macht es irgendwie auch so ein bisschen, also vergeht ja zwischen den Ereignissen auch immer so ein bisschen Zeit. Also es wäre, stellt euch mal vor, das würde rausgelöst werden und man würde dann nur von einem Streit zum nächsten Streit springen und dann passiert wieder was Großartiges und so. Ich finde, das ist für den Rhythmus auch unheimlich wichtig, damit man auch so eine kleine Ruhephase hat und damit die Charaktere sich, wie du gesagt hast, auch entfalten können.
Ja, es unterhält auch natürlich den Aspekt, dass alle ein wenig vorschieben. Also niemand gibt vorher zu, ich werde jetzt losgehen und einen umbringen, sondern nein, wir werden einfach nicht das tun, was Monokuma will und wir werden versuchen, normal miteinander zu leben. Und eigentlich ist es das dann, was die machen. Ja, die Alternative, sich nicht umzubringen, ist einfach den Rest seiner Tage in dieser Schule dann dort zu verbringen und einfach in den Tag hineinzuleben. Und das ist das, was man eigentlich dort macht. Ja, und das gibt vielleicht einen kleinen Blick dann eben darauf, diese Idylle, die eigentlich zwischendurch dann sein kann, wie sich die Charaktere in dem Fall verhalten würden, bis sie dann wieder doch aufgebrochen würden und alle Versprechen gebrochen wurden von irgendjemandem und dann wieder die Kacke am Dampfen ist.
Ich finde auch, dass man Makoto dadurch auch nochmal zusätzlich noch ein bisschen mehr kennenlernt, also die Figur, mit der man sich identifizieren soll, weil durch diese zusätzlichen Sachen, manchmal sind da auch so triviale Dinge dabei, die jetzt vielleicht für das restliche Spiel nicht wichtig sind, aber so lernen wir diese Figur, die anderen so am Rande, aber vor allen Dingen sich selbst auch außerhalb des Lebens kennen, so. Weil man steigt ja, das Spiel fängt ja an im Prinzip mit der Situation, dass er die Schule betritt und man weiß eigentlich gar nichts über sein früheres Leben, außer dass er sich selbst als langweilig bezeichnet. Aber der ist ja mehr, ne? Er hat ja trotzdem eine eigene Meinung zu bestimmten Dingen, eine eigene Erfahrung und so gemacht und durch solche Gespräche kommt sowas auch zutage.
Ja, und der Charakter von Makoto weiß eigentlich auch selbst nicht, was er wert ist sozusagen. Du hast ja den Anfangsmonolog sozusagen ausgeführt und wie es aussieht, seine Gedanken, bevor er an die Schule kommt. Man merkt, dass es jemand ist, der sich in dieser Situation fast eher minderwertig fühlt oder an Minderwertigkeitskomplexen zu leiden hat, ne, und sich dann auf einmal in so einer extremen Situation dann ausgesetzt mit lauter Leuten, die eigentlich wesentlich besser geeignet wären, dann hohe Stresssituationen, weil sie super talentiert oder das super duper können. Also eigentlich ist es mehr er wird gezwungen, erwachsen zu werden ein wenig. Und das kommt tatsächlich einigermaßen da gut mit raus.
Ja. Mir war es immer oft eben klar, das ist ein Merkmal von Visual Novels, aber es war sehr viel zum Lesen und deswegen, ich konnte oft nie länger als, sagen wir mal, eine Stunde oder sowas spielen, weil dann war es mir einfach zu anstrengend, die ganze Zeit zu lesen, weil man macht ja nichts außer XXXXX klicken. Und das heißt, ich fand es immer spannend für eine Stunde, aber dann musste ich es auch wieder weglegen und ich habe mich dann schon immer gefreut, dass ich dann das nächste Mal so gesagt habe, okay, dann machst du mal Pause, machst was anderes oder sonst was und wenn du das nächste Mal weiterspielst, wenn ich die Vita dann wieder genommen habe, habe ich mich schon gefreut, dass es dann irgendwie weitergeht, weil ich dachte, vielleicht wird jetzt wieder ein neues Puzzlestück quasi von dem ganzen Mysterium da aufgedeckt, aber länger als, also jetzt zu sagen, ich könnte es jetzt irgendwie 8 Stunden am Stück spielen oder, ja gut, das ist vielleicht extrem, aber hätte ich jetzt nicht geschafft, weil dafür war es mir einfach zu eintönig und zu leselastig.
Ich habe es länger am Stück gespielt.
Echt?
Es gibt absolut nichts dagegen zu sagen, es sind, glaube ich, die Lesegewohnheiten, die man hat. Es ist ein bisschen so eben wie ein gutes Buch. was man dann davor hat. Ne? Ob es jetzt, für mich ist es relativ irrelevant, wie die Verpackung dort ist, ob ich jetzt hier Papier und bedrucktes Papier lese oder ob es ein Vita-Screen ist und das durch Anime-Figuren und Sounds und Bilder und Sprachausgabe nochmal gemacht wird. Wenn mich die Geschichte da reinsorgt, und das hat es bei Danganronpa tatsächlich ganz gut geschafft, dann konnte ich die Vita da auch nicht aus der Hand legen. Das heißt, letztes Mal wirklich bei Virtue's Last Reward, wo ich dann, auch das war auch noch zur Winterpause, glaube ich, damals, wo ich dann auch viel Zeit hatte, und anstatt mich in die Ecke zu mümmeln mit einem guten Buch, habe ich dann eben das die Visual Novel gelesen, sowas bei Danganronpa auch innerhalb von einer Woche, glaube ich, hatte ich es dann auch durch. Andere machen es dann eben so kurz vorm Einschlafen mal noch mal ein bisschen. Ich will nicht zu lange Pause machen, aber weil, wenn man es dann alle paar Wochen nur mal kurz reinguckt, kann es sein, dass man gar nicht mehr weiß, wo man gerade gewesen ist.
Ich finde,
ich habe es auch tatsächlich, Entschuldigung, Micha, ich habe es auch tatsächlich immer so früh im Bett irgendwie noch ein halbes Stündchen, abends im Bett dann noch mal ein Stündchen oder sowas. Also schon quasi immer regelmäßig, also schon immer mehrfach am Tag, aber halt nie so ganz lange Spielsessions. Also wie ich jetzt sagen würde, okay, bei einem Konsolenspiel, wo ich dann halt sag, da setze ich mich dann abends mal 4-5 Stunden am Stück hin und spiele da. Und das war halt immer nur so zwischendrin so ein kleiner Happen. Und deswegen habe ich ein bisschen länger gebraucht. Aber ich war dann am Ende doch überrascht, dass, obwohl ich da ursprünglich eher sehr kritisch rangegangen bin, doch es durchgespielt habe und wirklich, man sieht es ja auch dann im Safe-Game, irgendwie über 30 Stunden in dem Spiel verbracht habe. Mhm. Und das sagt ja schon was aus, dass es mich dann doch irgendwie gepackt hat.
Oh, das ist eine perfekte Überleitung. Also ihr würdet das beide empfehlen, oder?
Ja, absolut. Also allgemein jemand wie ich, der wirklich dann eher Adventures auch mag und auch das Gepuzzle eigentlich ganz gerne hat, aber auch auf eine gute Story, eine Narrative sozusagen steht bei Spielen. Mir geht es nicht darum, dass man dann abwägt, wie viel Prozent Gameplay per se ist drin oder wie oft muss ich den Knopf in der Stunde drücken, um diese Aktion zu machen, was für ein Skill muss ich im Daumen haben, sondern es war ein Mittel, um eine Geschichte zu verpacken, zu vermitteln, die relativ einzigartig gewesen ist durch die Grafik, durch den Aufbau, durch die Dialoge und so weiter. Ich hätte es genauso gut natürlich auch als Buch lesen können, aber ich habe es absolut nicht bereut, jetzt das Spiel gekauft zu haben. Mich hat sehr gewundert, das einfach ganz normal im Mediamarkt direkt am ersten Tag kaufen zu können, wo es da war. Also finde ich es auch mal schön, dass solche Spiele jetzt eine Chance bekommen, im Regal sich irgendwo dort wiederzufinden. Und wer so an so Murder-Mysteries und spannenden Detektivgeschichten in der Form mit ein bisschen abgedrehterer Verpackung und doch sehr schrägen Charakteren Bock hat, der kann sich Danganronpa echt gut geben.
Also mir hat es sogar ein kleines bisschen besser gefallen als die Spiele, die wir vorhin genannt haben, Virtue's Last Reward und Nine. Was wirklich an der Aufmachung liegt. Ich finde, Virtue's Last Reward zum Beispiel finde ich sehr cool, sehr düster und sehr spannend, aber es gibt manchmal auch Phasen, wo so ein gewisser Leerlauf sich breit macht, was, keine Ahnung, am Spielrhythmus vielleicht liegt oder auch an der etwas düsteren Aufmachung. Und Danganronpa haut dir die ganze Zeit irgendwelches Zeug um die Ohren. Also sei es audiovisuell oder mit irgendwelchen krassen Entwicklungen und so. Und man wird halt, also wirklich, wird immer darauf geachtet, dass da ständig irgendwas passiert und sei es irgendwelche Entwicklungen im Hintergrund. Und spätestens, wenn du bis zur nächsten Gerichtsverhandlung kommst, bist du erstmal auch wieder wach, weil das so laut und so flashy ist und so extrem, dass man das, also mich hat es dann relativ gepackt und dann auch bei der Stange gehalten. Und man darf sich wirklich nicht täuschen lassen. Ich glaube, das kann man vielleicht abschließend noch betonen. Also es sieht auf den Bildern wirklich aus wie eins von vielen komischen Dating-Sims, aber es ist wirklich extrem gut geschrieben. So überraschend.
Die Geschichte ist wirklich düsterer, als man das aufgrund der Anmutung vermuten würde.
Ja, also ein fieser Trick. Fieser Trick, Danganronpa. Ich würde es auch dick empfehlen. Ich freue mich tierisch auf den zweiten Teil.
Ich bin auch sehr gespannt. Also alles, was ich davon gehört habe, habe ich natürlich versucht, da jetzt nicht in irgendwelchen Spoilern dann zu ergeben. Und ich habe das zum Glück auch ganz gut geschafft. Ich weiß nur, dass die Location wechselt. Man ist nicht mehr auf einer Schule, sondern anderswo. Und es soll alles, was der erste Teil gemacht haben, noch größer, schöner, besser, spannender, absurder machen. Und das ist schon mal eine gute Aussage, wenn das wirklich dann stimmen würde. Übrigens, ich würde dann alles, von dem ich gehört habe, ich habe jetzt nicht direkt reingeguckt, aber ich würde nicht empfehlen, die Anime-Serie als Alternative zu sehen, weil diese ganze Geschichte zwar so sehr ähnlich nacherzählt, aber sehr komprimiert alles macht. Es gibt, glaube ich, so 10 oder 12 Folgen, wo dann eben so 25, 30 Stunden Spiel drin wäre und dort folgt dann gefühlt immer Twist auf Twist auf Twist auf Twist auf Twist, ohne wirklich dann vernünftig Aufbau und Charakternähe zu bekommen. Deshalb würde ich eher sagen, wer Interesse hat und eine Vita zur Verfügung hat, kann sich das geben. Alternativ, die japanische PSP-Version, das war die Version, die ich mir tatsächlich vorab gekauft habe, weil da gibt es eine private Übersetzung. Hm. Bevor es überhaupt feststand, dass das Spiel in den Westen kommt, haben sich findige Leute mal ein, zwei Jährchen hingesetzt und das Ding einfach privat übersetzt und gepatcht. Also da könnte man dann mit seiner PSP, wenn man da Patches draufziehen kann, auslesen das Image und schon kann man die PSP-Version dann spielen. Auf Japanisch. Also hat man immerhin diese zwei Optionen. Auf Englisch spielen, die japanische Version. Ja. Deshalb hat man diese zwei Optionen. Entweder Vita oder PSP. Wäre sehr zu empfehlen, den Weg zu gehen.
Mhm. Das haben wir gar nicht gesagt. Das ist alles komplett auf Englisch.
Ja, oder alternativ japanische Sprachausgabe kann man auswählen. Aber ich habe mich dann da auch an die englische gehalten. Die war ein bisschen rauschig, aber inhaltlich und von den Aussagen her eigentlich qualitativ top.
Mhm.
Ja, fand ich auch. Was mir jetzt noch gerade eingefallen ist, weil Gregor, weil du gesagt hast, bei der TV-Serie, es ist quasi zu hektisch. Das würde ja das Argument unterstützen, dass diese Zwischensequenzen, die ich irgendwie als sinnlos empfunden habe, ja doch irgendwie einen Sinn haben, so wie Micha sagt. Also weil sie halt einfach zwischendrin dafür sorgen, dass du ein bisschen runterkommen kannst, dass du die Charaktere ein bisschen besser kennenlernst. Und wenn sie das alles bei der Serie weggelassen haben und quasi nur Mord auf Twist, auf Gerichtsverhandlungen die ganze Zeit nur Action, Action, Action kommt, dann fehlt halt genau dieser Teil, nämlich diese ruhigeren Momente, die dich dann auch die actionreicheren Fälle und sowas wieder ein bisschen mehr genießen lassen.
Genau, ohne Aufbau kannst du einfach keine Freude so richtig empfinden danach. Ne? Und das fehlt dann, glaube ich, ein bisschen so, wie ich das mitbekommen habe bei der Anime-Serie.
Ich finde, also es gibt ja auch zahlreiche Anime-Serien, wo diese Ruhephasen total wichtig sind. Ich glaube, ein Klassiker, den jeder kennt, ist Neon Genesis.
Mhm.
Und da gibt's,
also, das ist kompletter Wahnsinn.
Allerdings. Aber es gibt halt zum Beispiel die Neuauflagen, also die Kinofilme, wo die ganze Geschichte komprimiert zusammengefasst wird. Und es gibt die alte Serie, die aus, ich glaube, 26 Folgen besteht. Und also so cool und actionreich die Neuauflage auch ist, man merkt, wenn man die im direkten Vergleich guckt, da fehlt einfach das, was in der Serie einfach in diesen Ruhephasen dann auch über die Figuren transportiert wird. Also die Zeit zum Nachdenken fehlt dir. Und Anime ist ja schon so ein Medium, wenn du, also die Gesichter sind ja schon relativ flach und relativ einfach, aber das umschifft ja total diesen, sag ich mal, den sowieso Valley.
Uncanny Valley,
genau. Also du hast ja keine, das sind zwar von den Proportionen her normale Menschen und so weiter, aber die Gesichter sind halt so vereinfacht, dass du, wenn du dich damit identifizieren kannst, dann halt nicht das Problem hast wie bei anderen künstlichen menschlichen Figuren. Und so ist es halt bei Neon Genesis dann vielleicht und auch bei Danganronpa dann auch, dass du dich dann trotz dieses Anime-Looks, obwohl der einfacher ist und reduzierter, dich vielleicht besser mit den Figuren identifizieren kannst und dir den Rest einfach dazu denkst. Und so ging es mir jetzt bei Neon Genesis, als ich die Neuauflagen gesehen habe. Es ist wahnsinnig geile Action, super toll animiert, macht auch Spaß, das zu gucken. Aber der philosophische Kontext und das, was zwischen den Zeilen erzählt wurde und wo sich die Serie damals unheimlich viel Zeit genommen hat. Es gab da manchmal Episoden, wo die nichts gemacht haben, außer reden und die Stimmung haben wirken lassen, das fehlt halt komplett. Und
kann man sagen, ist sehr positiv, dass denen einfach das Geld ausgegangen ist, wie man eine Redefolge machen musste.
Stimmt, ja. Aber es war das Beste, also gerade zum Ende der Serie, wo einfach dann der Hauptplot dann komplett umschwenkte und es sich dann nur noch um die Hauptcharaktere dreht, das war das Beste, was der Serie passieren konnte. Und so ähnlich sehe ich es halt bei Danganronpa auch. Also ich habe die Serie jetzt nicht gesehen, aber wenn ich mir vorstelle, dass das alles in 13 Episoden so zusammengepresst wird und alle Objection schreien, dann finde ich es halt, ich glaube, dann geht viel verloren.
Ja, für die japanische Art des Storytellings, die natürlich anders ist, als wie man es im Westen hier gewohnt ist. Ich habe empfunden, dass es bei Visual Novels für mich auch dann wirklich am besten funktioniert, die sich Zeit, die sich Gelegenheit nehmen, Atmosphäre aufzubauen. Mhm. Es gibt etliche dann Visual Novels oder Sound Novels und wie man sie auch immer nennen wollen, die überhaupt keine Gameplay-Komponente haben und die wirklich nur vertonte Bücher sind, wo du an einer Stelle mal eine Entscheidung treffen kannst nach 18 Stunden, links oder rechts. Aber die trotzdem genauso spannend und einnehmend dann sind. Ich sitze gerade momentan dran, das ist jetzt als Download-Version rausgekommen, das wurde mir auch sehr oft empfohlen, bin ich sehr gespannt, wie das wird. Da ist so knapp eine Stunde reingespielt, Steins Gate heißt es, und ist eine Visual Novel, die es auf dem PC gibt, auch als Anime-Serie und ziemlich berühmt schon seit langer Zeit, hat mich eben bewusst damit nicht beschäftigt, weil jetzt die US-Version dann davon gekommen ist, da gibt's auch dann verrückte hier Scientists und Zeitreisen und so weiter und so fort und alles in so einem abgedrehten Anime-Manga- Kontext und da bin ich sehr gespannt drauf, wo das dann dorthin geht und ich kann mir vorstellen, für mich ist bisher Danganronpa fast schon ganz oben in der Spieleliste 2014, ne? Also gab es bisher noch nicht viel, was daran kratzen könnte. Mal sehen, wie Steins Gate da dran ist und mal sehen, ob irgendein westliches Spiel da rankommen kann an den Level an Spaß und Eingenommenheit, die ich mit Danganronpa hatte.
Jetzt muss ich nochmal abschließend fragen. Visual Novels im Allgemeinen, habt ihr irgendwie das Gefühl, also zumindest hier im Westen, dass die durch die Handhelds so eine kleine Renaissance auch feiern konnten?
Bei Renaissance heißt ja impliziert, dass die schon mal irgendwo da gewesen sind. Also man kann eher sagen, dass die damit etabliert wurden. Fast hier das Gute ist, dass Visual Novels, sagen wir mal, kein super duper riesen Absatzzahlen brauchen, um dann irgendwie finanziell veritabel zu werden. Ich glaube nicht, dass Danganronpa ein Spiel ist, das dann nur ansatzweise Zahlen wie Call of Duty oder sowas verkaufen könnte, dass die ihre 10, ihre 20, ihre 40.000, was auch immer, weltweit absetzen, das funktioniert. Mhm. Und durch die Handhelds, wo es noch günstiger wird, die Leute, die sich in dieser Nische breit gemacht haben, spieletechnisch, man kriegt immer mehr durch die Handhelds, über Handys passiert da auch sehr viel, da gibt es auf iOS etliche Sachen, die rausgekommen sind. Banshee's Last Cry, glaube ich, heißt eines, was vor kurzer Zeit rausgekommen ist, was ein altes Super Nintendo Game vor 15, 20 Jahren gewesen ist, was jetzt erstmals übersetzt wurde. Es ist im Kommen tatsächlich und es ist irgendwie eine Sache, die, glaube ich, auch immer weiter populärer werden kann, speziell auch für Leute, die nicht unbedingt sich irgendwo im Anime-Kosmos bewegen und auch nicht unbedingt viel für den Look und den Stil übrig haben, aber die Geschichten machen es aus.
Ja, ich glaube, ein ziemlich berühmtes Beispiel ist ja auch von Christine Love, Hate Plus und Analog A Hate Story. Die auch in den letzten 2-3 Jahren für sehr viel Furore im Indie-Bereich gesorgt haben, weil man sieht diese Anime-Figuren und denkt, ja, okay, aber hat man sich dann einmal in diese Geschichte eingelesen und ist dann einmal drin, kommt man da so schnell nicht los. Und es setzt sich halt wirklich auch über diesen Stil hinweg. Also ich glaube, das ist auch etwas, was ziemlich gute Visual Novels halt so irgendwie gemeinsam haben, dass das Stilmittel halt wirklich nur etwas ist, was im Vordergrund steht und die Geschichte dahinter.
Genau, man darf das nicht dann eben gleichsetzen mit den vielen Dating-Sims, die es parallel, was natürlich auch eine Abart der Visual Novels ist, wo es dann primär darum geht, eben als Hahn im Korb verschiedene Mädels zu daten.
Eine Abart, ja.
Eine Abart, kann man sagen. Das Lustige ist, es gibt ein Spiel, was sehr ähnlich wie Danganronpa und Virtuous Last Reward ist, aber eine komplette Dating-Sim namens Sweet Fuse, glaube ich, heißt es, für die PSP. Mhm. Und dort ist es kein Bär, der dich gefangen hält und auch keine Schule, sondern es ist ein Schwein, was sich auf einem Vergnügungspark gefangen hält. Und dort bist du als einsames Mädel im heiratsfähigen Alter mit 7 Schönlingen eingesperrt und ihr habt 7 Tage Zeit, um Bomben zu entschärfen, weil ansonsten explodiert die ganze Stadt.
Ich habe gerade mal live gegoogelt, das sieht schon furchtbar aus.
Ja, also ich habe ein bisschen da reingespielt und kann nicht ansatzweise mit dem mithalten, was jetzt ein Danganronpa oder sowas zu bieten hat. Ein bisschen informieren, dann kann man solche Fallen in Anführungsstrichen dann umschiffen und sich eher den Spielen widmen, wo man was davon bekommt. Also da gibt es mittlerweile ja sehr viele Möglichkeiten und Outlets.
Das stimmt.
Wo man sich bedienen kann.
Ja, fürs ungeübte Auge ist es dann natürlich erstmal Anime, Punkt, ne? Und dann.
Genau. Ja. Ich sehe gezeichnete Figuren, die mich irgendwie angucken auf dem Bildschirm und das ist Texttafel darunter. Es gibt so viele Spiele, die ähnlich aussehen wie das hier, aber so viele unterschiedliche Sachen, die dann damit gemacht werden können. Okay. Professor Layton ist auch eine Visual Novel eigentlich.
Okay, aber Sweet Fuse hat auf jeden Fall sehr viel mehr Pink.
Ja, verpackt. Es hat auch Pink im Namen wahrscheinlich irgendwo. Der Twist daran ist auch, ich verrate da nichts über die Geschichte, aber das Mädel, was du dort steuerst, ist die virtuelle Nichte von Keiji Inafune, dem Erfinder von Mega Man oder dem Zeichner von Mega Man, der mittlerweile bei Capcom weg ist. Und das hat seine neue Firma gemacht und dort taucht die Inafune als Figur auf diesem Jahrmarkt auf und seine Nichte geht dorthin, um eine Rede von ihm mit anzugucken. Und dann wird sie auf einmal von dem Schwein inklusive den 7 Schönlingen gefangen gehalten. Und Saki Inafune, die Nichte von Keiji Inafune, muss dann die wahre Liebe des Lebens und den Täter finden, der den Jahrmarkt unter Beschlag hält. Also ganz, ganz absurder, komischer Scheiß.
Und der Schwein hat eine Zigarre. Ja.
Das ist genau die Reihenfolge, ist das Wichtigste. Der erste Mann fürs Leben, dann den Terror verhindern. Man wird ja nicht jünger, ne?
Ja, das stimmt. Hey. Ja. Okay, cool. Also dann, ich glaube, dann können wir abrunden. Dann gerade ein paar dicke Empfehlungen, wer eine Vita hat. Oder eine PSP, eine alte, je nachdem. Ja. Und also ich würde es dick empfehlen, freue mich tierisch auf den zweiten Teil und ich würde mich vor allen Dingen jetzt mal interessieren, jetzt mal einen Aufruf an die Hörer, ob Visual Novels, ob ihr sowas schon mal generell gespielt habt, weil man hört so wenig davon. Es gibt immer so ein paar Leute, die das gerne spielen, aber ich habe irgendwie so den Eindruck, das rauscht immer so ein bisschen am Publikum vorbei. Deswegen würde mich schon interessieren, ob jemand von euch sowas mal gespielt hat.
Ich glaube, da gibt es halt eingefrorene Fangemeinde. Ja. Also ich glaube deswegen, was Gregor schon sagt, dass diese Visual Novels und Danganronpa, die brauchen halt gar nicht so die großen Verkaufszahlen, aber die haben einfach eine gewisse Fanbasis und die finanziert sowas. Und ich glaube, das ist eben auch in Deutschland, gibt es da halt auch ein paar Leute, die dann sich da trotzdem begeistert drauf stürzen. Klar, das wird nie in irgendwelchen vorderen Verkaufscharts auftauchen und sich mit irgendwelchen Call of Duties sowieso nicht. Aber selbst mit schlechter verkaufenden Titeln wird sich's auch nicht messen können. Aber die kleine Zahl von irgendwie paar tausend Leuten, die dann halt doch sich auf sowas freut und sowas auch kauft, die reicht halt, um sich dann irgendwie eine englische Übersetzung zumindest zu leisten.
Genau, solange kann man eben noch ein bisschen Genre-Hipster sein. Ne? Und sagen, ja, wenn es irgendwann populär ist, ich habe es ja damals schon gespielt. Ich bin jetzt schon weitergezogen. Jetzt spiele ich irgendwie Dating Sims mit behinderten Mädchen nur noch.
Nee, hier Oculus Dating Simulationen.
Dating Anführungsstriche mache ich gerade. Oculus.
Ja. Genau. Oh, das musst du dir patentieren lassen.
Das gibt's wahrscheinlich schon.
Okay, in diesem Sinne dann vielen Dank, dass ihr zu Gast wart. Beziehungsweise Daniel ist ja.
Ja, aber ich habe mich in dieser Folge durchaus bei dem japanischen Thema schon auch als Gast gefühlt. Also deswegen stimmt das schon in dem Moment. Ich bin auch die letzten 10 Minuten geistig ausgestiegen bei eurem Japano-Nerd
Talk. Aber zweiter Teil bist du wieder dabei.
Ja, also ich bin jetzt echt ein bisschen angefixt tatsächlich. Also gerade weil, was ich auch schon vorher gesagt habe, ich will jetzt schon wissen, wie geht's weiter? Gibt's vielleicht doch noch irgendwie einen Twist? Also das Ende ist dann schon, ja, ohne jetzt viel zu viel verraten, aber das Ende ist schon recht überraschend und macht auch irgendwie Lust auf mehr. Aber ja, die Story ist so absurd, dass man durchaus meinen könnte, da ist noch was ganz anderes dahinter und es wird dann alles nochmal umgeschmissen im zweiten Teil.
Ich hoffe zumindest, dass es jetzt, wenn es im Herbst rauskommt, nicht ein bisschen früh dafür ist, weil ich merke bei so vielen Visual Novels, nehmen wir die Phoenix Wrights und die Professor Laytons, ich brauche immer ein bisschen Aufladephase, wenn die dann mal da gewesen sind. Es hat mir dann zwar viel Spaß gemacht, aber ich kann solche Titel nicht hintereinander spielen, sondern da stellt sich dann vielleicht gewisse Ermüdungserscheinungen ein. Meist so ein Jahr ist meist in Ordnung, dann sind meine Batterien wieder voll für das jeweilige Spiel oder die jeweilige Serie. Deshalb hoffe ich, dass ich nicht zu leer bin im Herbst, wenn es kommt, sodass ich das Spiel noch vernünftig genießen kann.
Aber Herbst ist ja perfekt, da wird es halt gerade wieder kalt und ne,
man kann. Genau, muss man mit seiner Vita nicht rausgehen.
Genau, da kann man schön mit Blubberpfeife und Wein vor dem Kamin sitzen.
Alles klar. Oder Sony bringt endlich mal das verdammte Vita TV aus, dann kann ich es am Fernseher spielen.
Oh, ihr Penner. Stimmt. Das ist übrigens nicht, ich glaube nicht Vita TV kompatibel. Das habe ich. Ich habe leider keine SD-Karte von dem. Ich habe wirklich nur Download-Code gehabt. Konnte es nicht ausprobieren, aber meines Wissens geht's nicht. Das wäre natürlich geil, wenn man es auch den großen
Ding spielt. Sehr schade. Ich weiß, dass die japanische Version auf dem japanischen Vita TV geht, weil das eines der Spiele war, die damals mit vorgestellt wurden auf den diversen Messen. Da konnte man sehen, wie Leute das in Japan da spielen. Mhm. Aber leider ist die Hardware, die so rausgekommen ist, ja so restriktiv, dass man ein Spiel spielen kann, aber 500 andere dann nicht. Und das ist ein bisschen schade.
Sehr schade. Aber vielleicht tut sich ja bis dahin was. Vielleicht,
hoffentlich. Ne?
Wenn sie das im Westen veröffentlicht haben, vielleicht gibt es dann ein dickes Firmware-Update und plötzlich geht alles.
Na, alles.
Das gehört.
Okay.
Inklusive Oculus-Anschluss.
Okay. Oh Mann. Na, wie heißt das? Dieses Sony Virtual Reality-Ding. Das wäre vielleicht gar nicht so abwegig.
Man fragt sich, wo der Anschluss ist beim Oculus.
Oh. Das wird zu weit. Dann vielen Dank und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Ja, danke. Gleich was. Danke für die Einladung.
Bis dann, ne? Tschüss.
Tschüss.